Kann Ferrari ab Sommer mit einem Wundermotor im WM-Kampf gegen Mercedes nochmal richtig schön zurückschlagen? Darüber sprechen wir unter anderem mit Bianca und Ralf heute. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo zusammen.
Es ist mal wieder Zeit für den Dreier zum Dienstag. Ja, und ich begrüße euch ganz herzlich natürlich auch da draußen, liebe Zuschauer. Und fangen wir mal an mit Bianca. Die hat ihre Meinung zum Rennen noch nicht kundgetan in China. Zweites Rennen jetzt mit dem neuen Reglement. Wie fandest du es?
Also zu den neuen Regeln will ich gar nichts weiter sagen, weil ich glaube, das nervt die Zuschauer mittlerweile, dass man da eventuell ein bisschen kritisch zu steht. Deswegen werde ich mich dazu nicht weiter äußern. Ich fand es total lustig. Das Rennen war unterhaltsam und ich fand es besonders toll, dass Kimi Antonelli gewonnen hat, denn ich mag den einfach gerne und finde es schön, dass wir jetzt einen weiteren Formel-1-Sieger in ihm haben und dass er vor allen Dingen natürlich auch das Mercedes-Duell an der Spitze, von dem ich ausgehe, dass es noch etwas länger so dominant bleiben wird, dass er das ein wenig spannender macht, als wenn nur George Russell vorne wegfahren würde.
Ja, gab auch noch schöne Bilder nach dem Rennen von Antonelli im Flieger mit seiner Medaille um, den kriegt er jetzt mittlerweile, der Sieger, wie bei den Olympischen Spielen, dass er da nochmal was ganz Individuelles hatte, haben wir jetzt auch mittlerweile seit ein paar Jahren. Ja, Max Verstappen, der ist im Tal der Tränen aktuell, der hat nochmal richtig schön nachgelegt, was die Kritik angeht mit dem neuen Reglement. Ich muss es zumindest dann einmal wieder ansprechen, er hat nämlich gesagt, wer das mag, der hat keine Ahnung, was Racing bedeutet und ihm geht es dabei um das Produkt und er würde auch so reden, wenn er in einem Siegerauto sitzen würde. Da gibt es jetzt viele Stimmen da draußen, die sagen, ja, wenn Verstappen dieses Siegerauto hätte, würde er das trotzdem nicht sagen. Ich glaube, ganz viele verstehen immer noch nicht den Kernpunkt von Verstappens Kritik. Es geht jetzt gar nicht mal so per se um dieses Vorbeiboosten. Das ist ja schon ähnlich wie DRS und dann sagen die, ja, ist einfach ein anderes Element jetzt. Es geht einfach um was ganz anderes. Und zwar, das sieht man auch in den Daten im Qualifying ganz gut, Antonelli in Kurve 7 der schnellen Links, der steht voll auf dem Gas und verliert 40 km/h. Das ist einfach Software gesteuert, wie du welche Kurve teilweise zu fahren hast. Du kannst da wirklich den Unterschied nicht mehr machen. Und wenn du es ummachen willst und irgendwas umstellst, fragt mal Leclerc im Qualifying, der hat danach gesagt, dann bringt man nur die Motor durcheinander. Also du wirst von außen, wird es vorgegeben, wie du zu fahren hast. Und das ist halt wirklich eine Racing-Zäsur. Das muss man einfach mal so festhalten. Und das ist eigentlich der Kernpunkt des Ganzen, um das einfach nochmal zu erklären. Ja, Ralf, wie hast du diese Verstappen, diese erneute Kritik aufgefasst?
Erstmal will ich die Möglichkeit nutzen, um unsere größten Fans und Freunde im schönen Österreich zu grüßen. Georg, mein kleiner Freund, lass dich nicht beeinflussen. Hör auf deinen Papa, hör auf deine Mama. Geh deinen Weg, du machst alles richtig. Und damit du weißt, was ich damit meine, ist, immer ehrlich zu sein. Bianca war ja nett, nimmt Rücksicht auf die Fans, ob das wirklich Fans sind oder irgendwelche, keine Ahnung, Kreaturen, die das Internet und soziale Medien hervorgebracht. Ich sage immer, es ist kein Racing, immer noch. Eine Batterie überholt die andere. Wer sich nochmal berauscht, dass man parkende Autos überholt und das gut findet, soll er machen. Ich finde es nicht gut. Der Fahrer macht nicht nur mehr keinen großen Unterschied, er macht gar keinen Unterschied mehr. Wenn Leclerc sagt, er muss dauernd unterm Limit fahren, ist unterm Limit doch genau das Gegenteil von dem, was ein Formel-1-Fahrer will und was wir von Formel-1-Fahrern erwarten. Punkt, Ende, aus, tschüss.
Gut, ja, also gut zusammengefasst, finde ich auch nochmal, Ralf. Ja, müssen wir auch mal erwähnen. Wobei, ich muss zumindest sagen, China sah da schon mal ein bisschen besser aus, auch in den Daten, wenn man sich die Pole-Runden von 25, 26 vergleicht durch Melbourne und China übereinander gelegt und da ist China tatsächlich schon ein bisschen fahrersportlicher, wenn man so will. Aber du hast schon recht, Ralf, das ist immer noch sehr, sehr fremdgesteuert und Co. Ralf?
Gedankenfehler. Wenn die so fahren können, wie sie wollten, Leclerc, Verstappen und Co. am Limit, nicht drunter, wie wären dann die Rundenzeiten dann?
Ja, dann wären sie definitiv schlechter, weil dann würden die auf den Geraden verhungern.
Schlechter? Na, das würde ich gerne sehen.
Ja, mit den 26er Autos nämlich leider schon. Die Software ist so gesteuert, dass du die Batterie so perfekt wie möglich ausschüttest. Und wenn du in den Kurven da fährst, links, rechts, in Shanghai, im Mittelsektor, und dann deine Energie verschwendest, nachdem du dann in so eine Enge rechts kommst und dann runterbremst, da hast du von der Batterie einfach nichts.
Okay. Also Alex, ich habe gehört, Red Bull hat ein Riesenproblem gerade mit ihrem Auto. Ein bisschen auch mit dem Motor. Also du solltest dich da bewerben. Die brauchen jemanden, der da helfen kann. Mach mal das doch mal
gerne,
so.
Gerne, gerne, mache ich.
Ja, dann, ich gebe dir die Adresse.
Gut, machen wir so. Ich habe aber leider hier auch schon gut zu tun. Jetzt auch noch mit Telemetriedaten. Aber das ist ja auch einfach interessant, um das einfach mal so zu analysieren, was da so ein Verstappen eigentlich wirklich meint. Gut, wir machen weiter, weil du schon gerade wieder Verstappen eingebaut hast. Mit diesem Startthema hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, Ralf. Die anderen Red Bull-Fahrer kommen da besser weg, aber andere auch nicht. Das wirkt schon immer noch alles so ein bisschen zufällig. Bianca, muss man da vielleicht auch mal Verstappen in die Kritik nehmen, dass er das nicht so gut hinbekommt wie ein Hatscher? Oder denkst du, dass die alle mit den gleichen Einstellungen losfahren und das bei Verstappen einfach, wie gesagt, per Zufall nicht hinhaut?
Ja, also wissen tun wir da alle gar nichts. Das Einzige, was wir machen können, ist natürlich hinhören, was sagen die Beteiligten. Und wer es gesehen hat, Max Verstappen wurde darauf ja dann auch angesprochen nach dem Rennen. Und ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er ist nur Passagier in diesen Autos oder auch eben am Start. Und er ist ja kein Idiot. Der Motor schiebt halt einfach nicht an. Ich denke, dabei ja, könnte man das erstmal stehen lassen, weil am Ende wissen wir es nicht. Wir sind nicht in den Red Bull internen Meetings mit dabei. Ich kann mir jedenfalls kaum vorstellen, dass Max Verstappen plötzlich auch das Starten verlernt hat. Also ich würde eher darauf tippen, dass da irgendwas am Motor tatsächlich ist. Es gibt ja auch Autos, die kommen gar nicht erst zum Start. Dass Hatscher davon verschont blieb, meiner Ansicht nach ist das eher Zufall, als dass der einfach die Startsequenz besser drauf hat als Max Verstappen.
Ralf, hast du da irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen?
Nee, aber ich glaube, Max ist sowieso immer überschätzt gewesen. Diese Wunderfahrten im Regen waren nur das Auto. Und überhaupt, er ist der schlechteste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, das wissen wir jetzt, nur Vorsprung durch Technik, durch Red Bull. Warum die Teamkollegen das nicht hingekriegt haben, ist mir ein Rätsel, ist wahrscheinlich Manipulation gewesen. Also ja, Max kann einfach nicht starten, er kann nicht mehr Auto fahren. Jetzt sehen wir den wahren Verstappen.
Ja, gut, also...
Wahrscheinlich, ihr Zuschauer draußen, ihr merkt auch, wie schwer das tatsächlich ist, so echte Leistungen, auch fahrerische Leistungen einzuschätzen bei diesem neuen Reglement, gegen das wir ja nicht mehr so sehr herziehen wollen. Und was ja vielleicht auch schon dann in den nächsten Rennen so ein bisschen angepasst wird. Aber nichtsdestotrotz, ja, merkt man auch an Ralfs Ironie eben bei Max Verstappen, dass das tatsächlich vielleicht noch nicht ganz so perfekt ist, wie es perfekt sein sollte und wie es auch für die Formel 1 sich eigentlich gehören würde. Aber ich musste das jetzt nochmal ganz kurz loswerden und damit sei es denn jetzt auch mit dem neuen Reglement dabei bewendet.
Also ernsthaft jetzt, Red Bull hat ein Riesenproblem. Das Auto ist immer noch 10 Kilo zu schwer. Das kriegt man mit der Zeit weg, aber du kannst ja nicht 10 Kilo mit einmal wegnehmen. Das musst du ja mit neuen Teilen in Zukunft so von der Summe her generiert werden. Aber das viel größer ist das Problem, habe ich gehört, dass das Auto halt ziemlich schlecht ist. Nicht ausbalanciert, immer wieder Überraschungen bietet, mal untersteuern, mal übersteuern. Und das Untersteuern fördert natürlich jemanden wie Verstappen nicht. Wenn der ein richtiges Max-Auto hat, dann macht er den Unterschied. Das kann er im Moment nicht ganz. Er fährt mit lustloser Routine durch die Gegend, ist immer noch schnell genug, um schneller als Hatscher zu sein. Aber nochmal, eine Sekunde, ich sag mal, 7 Zehntel kommen vom Chassis, 3 Zehntel vom Motor. Ist nicht so einfach zu lösen, weil wir reden hier von einer Sekunde. Also Red Bull wäre gut beraten, Verstappen genauso zu sagen, wieso bei ihm die Starts nicht funktionieren. Entweder er macht was falsch, aber wenn er nichts falsch macht, wieso geht seine Kühlflüssigkeit oder hat er Probleme mit der Kühlflüssigkeit des Motors und muss abstellen? Warum geht sein Motor zweimal beim Start in den Keller, obwohl er die gleichen Einstellungen hat wie die anderen? Das muss man ihm erklären, damit er nicht ganz die Lust verliert. Da ist jetzt Lauren Mackis oder wer auch immer gefragt. Es fehlt dann Helmut Marko, der dann auf den Tisch haut und die Leute unter Druck setzt und sagen, jetzt muss was passieren. Die Situation gab es letztes Jahr auch schon mal, so Monaco bis zur Sommerpause hin, da hat Verstappen auch ein bisschen mehr sein GT3-Programm im Kopf gehabt als den Red Bull, aber immerhin war das für ihn noch ein bisschen mehr Formel 1 fahren. Also dieses Manko war jetzt nicht, was jetzt noch dazu kommt. Also sie wären gut beraten, ihm jetzt zu erklären, was da genau passiert ist, was man ändern kann, was man für Pläne hat. Besonders, ich sag mal, Pierre Vacher, der jetzt in der Pflicht steht. Das ist der, wenn man so will, der neue Technikchefin, jetzt wo Adrian Newey weg ist. Und bei Max muss ich jetzt sagen, er muss die Motivation wieder finden. Wenn er die nicht hat, ja, dann muss er wirklich aufhören. Was ich voll verstehen könnte, aber entweder er zieht es jetzt durch als Teammotivator oder lässt es sein. Ich habe volles Verständnis dafür, andere wahrscheinlich nicht, aber das ist für mich jetzt die Realität.
Ja, Red Bull kämpft ja auch noch mit dem Übergewicht, also für die gilt es natürlich mit ihrer Siegermentalität da schnell aus dem Formloch, wenn man so will, rauszukommen, um dann da vorne wieder ein bisschen mitzumischen, auch wie Ralf schon gesagt hat, allein um so einen Verstappen bei Laune zu halten. Gut, wir machen weiter mit Ferrari und zwar, da kommen wir jetzt zur Einleitung, die ich eingebaut hatte. Laut italienischen Medienberichten, also Autoracer hat darüber geschrieben, arbeiten die schon an einem, ja, einen kleinen Wundermotor, muss man sagen. Der soll länger den Speed halten können, temperaturresistenter sein und ab Juni kommen. Jetzt ist natürlich einmal die Frage, wird das überhaupt möglich sein mit dem Reglement, mit der Homologation? Du musst ja auch erstmal einen deutlichen Rückstand gegenüber Mercedes haben, um da überhaupt irgendwas ändern zu dürfen. Das ist sehr, sehr kompliziert, was und wie sehr man was ändern darf. Bianca, aber Frage an dich, ab Juni soll der dann kommen und könnte der die Wende im WM-Kampf vielleicht sogar noch bringen?
Ja, schwierig, so ein Gerücht, am Ende ist es ja ein Gerücht aus Italien, wirklich realistisch zu kommentieren im Juni. Also bis dahin muss ja erstmal die FIA tatsächlich freigeben, dass der Ferrari-Motor einen deutlichen Rückstand hat als auf den Mercedes-Motor. Was ist ein deutlicher Rückstand? Also, diese Regeln, die kennt man gar nicht ganz genau. Das ist natürlich auch ein bisschen, da spielt, glaube ich, ein bisschen Hoffnung aus Italien auch eine ganz entscheidende Rolle, ob ein neuer Motor dann am Ende auch tatsächlich den Mercedes-Motor, ja, wie soll ich sagen, knacken kann, ist ja dann die nächste Frage. Natürlich werden wir ab Juli dann auch den Mercedes-Motor eingebremst haben. Also der Technik-Trick von Mercedes beim Verdichtungsverhältnis, der wird dann ja nicht mehr gelten. Wir wissen nicht, wie viel der wirklich bringt, aber ich würde sagen, allein dadurch dürfte Ferrari schon etwas näher rankommen. Und ich glaube nicht, dass Ferrari da jetzt in der Lage ist, einen Wundermotor zu bauen. Und ich würde auch sagen, sie sind doch eigentlich auch schon wirklich sehr, sehr gut. Also braucht es da wirklich den Wundermotor oder braucht es vielleicht einfach noch ein bisschen noch besseres Energiemanagement, vielleicht noch ein etwas besseres Auto und eben ein bisschen Einbremsen von Mercedes. Und das könnte Ferrari dann tatsächlich schon richtig in Schlagdistanz bringen. Also wenn ich mich jetzt so an China erinnere, hatten sie in Teilen 3/4 Zehntel dann in Anführungsstrichen nur noch Rückstand. Klar, bei Mercedes weiß man auch nicht, wie sehr die vielleicht nicht alles gezeigt haben, aber nichtsdestotrotz ja, glaube ich durchaus, dass so ein neuer Motor jetzt bei Ferrari noch nicht in Stein gemeißelt ist.
Ralf, wie siehst du das? Und kann dann Ferrari, wenn der so kommt, oder generell, wie siehst du die WM-Entwicklung? Oder bleibt es eher ein Zweikampf zwischen den beiden Mercedes-Stars?
Ich hoffe, es gibt den Wundermotor nicht wie vor 4, 5 Jahren. Wir wussten ja, wie das ausging. Das war wirklich ein Wunder. Allerdings, ja, war das ein Wunder. Also Ferrari wollte, dass man das Reglement dem Ferrari anpasst. Das ist damals nicht so gewesen. Die waren halt illegal mit dem neuen Wundermotor. Aber Bianca hat voll recht. Das ist jetzt eine Summe aus vielem. Wo man Bianca, sag ich die natürlich auch, Ferrari jetzt loben muss, ist, dass sie weniger Rückstand zu Mercedes haben wie zum Nummer 3-Team. Ob das jetzt McLaren oder wer auch immer ist. Also sie haben einen super Job gemacht, sie sind dran. Hamilton spricht von einer halben Sekunde im Rennen drin, das ist natürlich viel. Das hat er jetzt bei der PK gesagt, er hat diese Zahl genannt. Wie kriegt man die halbe Sekunde Rückstand weg? Indem man, wie Bianca sagt, die kleinen Schwachstellen, in Anführungszeichen, die man noch gegenüber Mercedes hat, jetzt ausmerzt. Was Reifenmanagement betrifft, ist, glaube ich, Mercedes auch ein bisschen besser, gerade mit der neuen Autogun. Da muss Ferrari dran arbeiten. Beim Motor ein bisschen was machen, besonders das Energiemanagement vielleicht ein bisschen verbessern, dass sie länger auf Gas bleiben können, bevor dein Lieblingswort kommt, mein Antischub. Und das sind dann die Hundertstel und Zehntel, wo sie sich ranrobben müssen. Weil fahrerisch sind sie gut aufgestellt, Mercedes aber auch. Also eine halbe Sekunde ist schon eine Ansage. Das ist nicht so einfach aufzuholen. Wir reden jetzt bei Red Bull von einer Sekunde, das ist fast unmöglich. Aber wenn Hamilton sagt, eine halbe Sekunde, ist das jetzt zumindest einigermaßen machbar. Die Frage ist, wie viele Punkte Vorsprung hat Mercedes, wenn sie das wirklich den Vorsprung aufgeholt haben? Also die WM zu drehen ist schon ein bisschen schwierig. Aber im Moment machen sie einen super Job, bringen ihr Auto ins Ziel, fahren in die Punkte, sind im Qualifying gut. Also sie machen alles, was möglich ist, um es überhaupt zu schaffen.
Ja, also das Gute aus
aber WM, bitte, ja? Freunde, bleibt legal.
Ja, das Gute aus.
Ja, und was ich dazu noch sagen will, ist ja nicht nur legal bleiben, sondern wenn Sie einen neuen Motor, einen Wundermotor bauen, schaffen Sie sich vielleicht auch ein ganz anderes Problem, ne? Denn warum hatten Sie den bislang nicht? Weil Sie Probleme bei diesem Konzept, was Sie jetzt ja angeblich planen, mit der Zuverlässigkeit hatten. So, also ich wäre an Ihrer Stelle erstmal zufrieden mit einer wirklich sehr guten Zuverlässigkeit und auch mit einem guten Speed und würde tatsächlich eher die Details versuchen zu verbessern und jetzt nicht irgendwie ein ganz neues Konzept beim Motor bauen. Denn nochmal, so schlecht ist der Motor ja nicht. Und es gibt einen Grund, warum dieses Wunderkonzept eben es nicht bisher auf die Strecke geschafft hat.
Ja, aus Spannungssicht auf jeden Fall zumindest gut, dass Ferrari bisher mal 3 und 4 eingefahren hat. Sind jetzt noch nicht so weit abgeschlagen und was hört ja auch angekündigt, das werden auch Strecken kommen, da wird man vielleicht sogar stärker als Mercedes sein, wo es eben nicht um diese Ausdauer, sage ich mal, geht auf der Geraden. Bianca, Hamilton dieses Jahr stärker, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr, hat sich jetzt auch in China definitiv nochmal bestätigt. Jetzt hat er ja auch sein erstes Ferrari-Podium eingefahren. Wir hören einen quengelnden Leclerc, der nicht mehr ans Limit gehen kann, aber ist es wirklich nur darauf zurückzuführen? Also die neue Generation scheint ja auch Hamilton mehr zu liegen.
Ja, also was ja mittlerweile bekannt ist, ist, dass Lewis Hamilton jetzt nicht gerade ein Freund der alten, sage ich jetzt mal, Ground-Effect-Autos war. Das hat ja sein Kumpel Bono, der als Renningenieur von Kimi Antonelli und ja ehemaliger Renningenieur von Lewis Hamilton auch mit auf dem Podium jetzt in China war, hat er ja auch nochmal schön gesagt, dass Lewis eben die Autos gar nicht mochte. Und dass jetzt der alte Lewis sozusagen wieder zurück ist, der halt einfach von diesen Ground-Effect-Rennwagen nicht mehr gebremst werden kann, in Anführungsstrichen. So, parallel muss man aber auch sagen, wenn Charles Leclerc, sein Teamkollege, ja sich genau darüber beschwert, dass er eben nicht mehr am absoluten Limit fahren kann, zeigt, dass die aktuelle Autogeneration vielleicht auch Fahrern entgegenkommt, die aufgrund ihres Alters oder warum auch immer nicht mehr ganz so sehr am aktuellen Limit fahren können, wie eben ein Charles Leclerc oder ein Max Verstappen. Und ich würde sagen, da kommt bei Lewis Hamilton, der ja mittlerweile immerhin auch 41 ist, das darf man nicht ganz unterschätzen. Kommt da beides zusammen und beides sorgt dafür, dass er im Moment wieder absolut auf Augenhöhe mit einem Leclerc und ich würde sagen auch mit so einem Antonelli oder auch George Russell fahren kann. Abgesehen davon, dass die natürlich Mercedes haben, der noch mal besser ist. Aber für Lewis Hamilton ist diese neue Regelgeneration und Autogeneration ja im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert.
Ralf, eine Ergänzung dazu oder soll ich zum nächsten Thema kommen?
Perfekt wiedergegeben, finde ich.
Und was ich aber dazu noch sagen will, das soll jetzt nicht Lewis Hamiltons Leistung schmälern, aber es ist eine Erklärung, warum er halt in den letzten 2, 3 Jahren halt einfach nicht mehr diese absoluten Höchstleistungen abrufen konnte, die er einst abgerufen hat. Ich meine, er hat immerhin 7 WM-Titel geholt. Das macht man ja auch nicht, wenn man ja nicht einer der besten Fahrer aller Zeiten ist. Aber Fakt ist eben auch, in den letzten 3 Jahren konnte er diese Leistungen nicht abrufen, plötzlich geht's wieder und das sind Erklärungsansätze, warum er wieder zurück ist in alter Form. Und wie gesagt, Bono sagt's ja auch richtig, die alten Autos lagen ihm nicht und wir wissen alle, dass diese neuen Autos, sagen Leclerc, Verstappen und Co. Jetzt ja auch oft genug, dass die eben nicht das allerletzte aus dem Fahrer rauskitzeln. Muss ich ihn ja auch gar nicht in Schutz nehmen, das ist ja auch wirklich für die Formel 1, für ihn, für Ferrari. Ist das ja auch schön, dass Hamilton zurück ist, wieder um Podestplätze kämpfen kann, vielleicht dieses Jahr sogar nochmal um einen Sieg. Also so ein Lewis Hamilton als Ferrari-Sieger ist ja auch was ganz anderes, als wenn Lewis Hamilton, der siebenmalige Weltmeister, der GOAT, am Ende vielleicht Ferrari hätte verlassen müssen, ohne dass er es überhaupt mal aufs Podium geschafft hätte. Ne? Also insofern freut mich das für Lewis schon. Habe ja auch schon mal erzählt, dass wir auch eine lange Geschichte mit Lewis haben, zusammen. Gerade auch diese ganzen Zeiten, als er gegen Nico Rosberg bei Mercedes fuhr. Ralf und ich haben ihn auch erlebt, wie er 2007 in die Formel 1 kam, wo alle schon gesagt haben, da kommt ja der nächste ganz oder das nächste ganz große Talent, was er dann ja auch direkt bei McLaren gezeigt hat. Also, das ist jetzt nicht so, dass wir das Lewis nicht auch gönnen würden. Und schön fand ich auch die Geschichte, dass er seine Mutter ja auch da hatte in China, auch viele Fotos veröffentlicht hat, dass er vorher mit ihr eben auch so ein bisschen touristisch unterwegs war in China. Also dass er überhaupt so auch so ein Familienmensch ist, auch ja immer noch als der Megastar, der er ja eigentlich ist, finde ich auch sehr schön zu sehen.
Ja. So, von Ferrari gehen wir jetzt rüber zu Mercedes und Antonelli. Und wir hatten ja Ralf ein paar Mal gefragt, wie die Italiener von unseren Usern das finden, ob sie lieber Antonelli siegen sehen wollen oder Ferrari. Und haben jetzt ein paar kommentiert. Fände ich ganz interessant. Recht gemischtes Bild, aber es sagen schon die meisten mehr, nee, Ferrari ist in Italien die Nummer 1, wollen schon Ferrari vorne sehen. Aber die sagen auch, die freuen sich auf jeden Fall für Antonelli. Einer hat auch, glaube ich, nur Antonelli geschrieben. Also ganz interessante Kommentare. Da könnt ihr auch gerne weiter reinschreiben. Finden wir super interessant, aber anscheinend ist ja in Italien.
Oder auch nicht.
Ja, oder auch nicht. Aber ich fand das cool, dass da tatsächlich ein paar Italiener geschrieben haben und uns nicht nur, ja, Deutsche zuschauen. Also Deutsch mögen wir natürlich auch. Aber so, das ist irgendwie faszinierend zu sehen, wo die Leute unsere Videos schauen. Und er ist ja auch der erste italienische Sieger seit Fisi Keller 2006, Ralf. Wie wird denn der da schon so gesehen?
Ja, ich zitiere zwei sehr prominente Italiener. Einmal Signora Meloni, die Staatspräsidentin. Die hat in einem, ach jetzt wollte ich wieder Twitter, Ex-Post extra erwähnt, dass sie stolz ist, dass Kimi es endlich wieder als Italiener aufs oberste Treppchen der Formel 1 geschafft hat. Das letzte Wort war Campione, also Champion. Das zeigt, wie man das wahrnimmt. Und der Patrick Sinner, der irgendein Tennisturnier in Amerika
mal wieder gewonnen hat. Yannick Sinner, ja.
Oder Yannick, egal, Sinner. Der hat ja auch bei seinem Siegerinterview Kimis Sieg erwähnt. Das heißt, was da für Emotionen in Italien freigesetzt werden. Es gibt zwar Ferrari, aber es gibt jetzt auch den den jungen Kimi Antonelli, der neue Hoffnungsträger. Und ja, das wird jetzt besonders spannend zu sehen sein, wie lange es dauert, bis irgendwelche Montezemolos und Co. aus ihrer Höhle kommen. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber da lege ich auch Wert drauf. Und sagen, wieso fährt der eigentlich bei Mercedes nicht bei uns? Uns im Sinne von Ferrari. Und das könnte ein Luxusproblem für Ferrari werden, dass, wenn Kimi so weiter performt. Also, da bin ich mal gespannt, was da passiert.
Ja, Mercedes war ja schon damals sehr, sehr, sehr früh dran. Mit 11 Jahren ist ja Antonelli schon im Mercedes-Nachwuchsprogramm gelandet. Ja, und wie schnell der Stern in Italien aufgehen kann, ist ja auch das perfekt am Beispiel von Senna zu sagen, der nach seinem Australian Open-Gewinn letztes Jahr da direkt beim Präsidenten eingeladen wurde und plötzlich in Italien hochgehoben wurde, wie sonst was. Also es war ein Raketenstart damals. Ja, Bianca, warum eigentlich nicht bei Ferrari? Also weil Mercedes so schnell war?
Naja, also Mercedes war schnell genug, schneller als Ferrari in dem Fall. Das war ja sowieso ganz lustig zu sehen, als sowohl Kimi Antonelli bei Mercedes als auch Oliver Bearman bei Ferrari in die Nachwuchsakademien aufgenommen worden sind. Da hat man ja gesagt, eigentlich müsste es andersrum sein. Der Italiener bei Ferrari und der Brite bei Mercedes. Aber Toto Wolff hat insbesondere in Kimi Antonelli damals schon was ganz Besonderes gesehen. Und man muss sich sagen, diese Wette, die ja sozusagen eingegangen ist, auch Antonelli letztes Jahr ja schon als 18-Jährigen noch, ich glaube am Anfang auch noch ohne Führerschein, in den Silberfall zu setzen, die hat sich jetzt ausgezahlt. Und er hat es ja auch am Boxenfunk dann ja relativ direkt so auch gesagt, so von wegen, ja, er ist zu jung, setzt ihn doch noch nicht in den Mercedes, bla bla bla. Kimi, here we go, du hast jetzt deinen ersten Sieg. Also insofern, für Toto Wolff ist das schon auch eine Bestätigung. Also das sieht man ja auch, wenn er sich am Bildschirm dann die Siegerehrung anguckt, gab es bei Mercedes ein ganz nettes Video auf Social Media. Da steht jemand und strahlt, als würde er da seinen eigenen Sohn sehen, der ja im Übrigen auch Kart fährt. Also wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann auch Toto Wolff, wie er seinen eigenen Sohn in der Formel 1 sieht, würde ich nicht ausschließen. Aber im Moment ist Kimi sein Ziehsohn und ja, also insofern war Toto da einfach tatsächlich, glaube ich, schneller als Ferrari, muss man so sagen.
Ja, also, aber denkt ihr, der wird immer irgendwann für Ferrari fahren? Jetzt so mal so Meinungsfrage, Ralf?
Unmöglich ist hier gar nichts. Ich meine, wenn der so weiter performt, Ferrari will immer die Superstars im Team haben. Das hat man ja gesehen, dass sie Hamilton geholt haben, damals Michael Schumacher. In Kimi Räikkönen wollten sie haben. Das sind alles die aufstrebenden Superstars der Szene gewesen. Das Ferrari-Mentalität, die Besten kommen zu uns oder die Talentiertesten. Und wenn Kimi weiter so fährt, dann ist es egal, ob er einen italienischen Pass hat oder nicht. Dann geht er halt genau in die Richtung, dass er der aufstrebende Stern ist. Und den will Ferrari dann haben. Das ist völlig normal. Das war ja, auch Häkkinen hatte schon Ferrari-Angebote und so weiter. Das ist völlig legal, das Ferrari-Mentalität. Die sind was Besonderes, die fühlen sich auch was Besonderes. Wir sind hier praktisch der Vatikan, wenn die Formel 1 die Kirche ist, sind wir der Vatikan. So könnte man das sagen. Und dann können sie auch die hohen Priester für sich gewinnen. Also sehe ich völlig normal an, egal ob er Italiener ist oder nicht. Und er wird schon performen. Aber es gibt jetzt keinen Grund für Kimi, jetzt
Ja.
irgendwie an Ferrari zu denken. Das muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, das stimmt.
Darf ich dazu direkt was sagen? Also stimme ich Ralf zu. Im Moment gibt es keinen Grund für Kimi an Ferrari zu denken. Der wird seine ersten Titel definitiv im Mercedes holen wollen, müssen. Toto Wolff wird das so wollen. Das wird auch so passieren. Aber wer gesehen hat, wie emotional Kimi Antonelli jetzt ja auch schon nach seinem ersten Sieg war, hat dann ja auch geheult oder geweint, Entschuldigung, bei den ersten Interviews. Wer das sieht, der sieht dort auch einen typischen Italiener. Und für einen typischen Italiener gilt auch, er ist ein riesen Ferrari-Fan. Und das wird auch Antonelli sein. Und dessen, auch wenn er das jetzt noch nicht sagen will, nicht sagen darf, nicht sagen kann, trotzdem wird dessen ganz großes Ziel es sein, irgendwann auch mal im Ferrari zu sitzen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
Ja, und dazu ergänzend, er kommt aus Bologna, das ist jetzt auch nicht so ganz weit von Maranello weg, also da hat man schon Enzo Ferraris Geist als in die Muttermilch bekommen irgendwo. Und nochmal, es macht ja auch ein bisschen Druck bei Ferrari, wenn das Staatsoberhaupt und der Superstar im Tennis ihn so loben, dann macht das ja auch Druck und heißt zwar nicht, jetzt nehmen den mal, aber das zeigt ja, wie der wahrgenommen wird. Und ja, da muss Ferrari drüber nachdenken in Zukunft. Das meinte ich ja mit Luxusproblemen. Also
Ja,
für Ferrari ist gar
parallel.
nicht gut, dass der jetzt das erste Rennen gewonnen hat, auch wenn die gut dastehen. Aber das ist so das kleine Manko, dass irgendwann werden die Tifosi und die italienische Presse kommen, wenn das so weitergeht. Ja, jetzt holt ihn mal. Das wäre nicht das erste Mal.
Parallel muss Ferrari aber natürlich auch gut werden, ne? Also oder gut
Ja.
bleiben, noch besser werden als sie jetzt sind, weil für Kimi Antonelli macht es natürlich auch keinen Sinn, dahin zu gehen, wenn Ferrari nicht in der Lage ist, um Siege und WM-Titel mitzufahren oder mitzukämpfen. Also insofern, das wird in den nächsten Jahren ein spannendes Thema bleiben, das uns, glaube ich, immer wieder dann auch begleiten wird.
Ja, ich gehe damit, kurz oder lang,
Aber
ja.
ich würde es gerne sehen, weil die 50er sind bei mir zu weit weg. Als ein Italiener auf Ferrari Weltmeister wurde, Farina, Ascari, ich weiß nicht, wie das damals so war, wahrscheinlich nochmal besonders prickelnd, kann ich nicht einordnen. Aber eins weiß ich, wie sie Michael immer noch verehren, in Gilles Villeneuve verehrt haben, obwohl er nie Weltmeister wurde. Also da ist viel Potenzial an Heldenverehrung dran. Und wenn dann Ferrari gewinnt und auch noch mit dem Italiener, das wage ich gar nicht, auszudenken, was dann da los ist. Nochmal, ich würde es toll finden. Also das wird nochmal alles sprengen.
Ja, ich denke auch
Ja,
kurz oder
wir
ja.
haben jetzt schon geschwärmt von Lewis Hamilton im Ferrari, ne? Also,
Ja gut, der war
Kimi Antonelli.
Rekordweltmeister, ne? Also
Ja, klar, aber so aus
ja gut.
italienischer Sicht, ein Kimi, also da gebe ich Ralf voll recht, ein Kimi Antonelli im Ferrari, boah, Wahnsinn.
Ja, kann man
Ja.
auch gar nicht so. Das wäre schon ein emotionales Erdbeben, da bin ich sicher.
Gut, also kurz oder lang, ich rechne auch damit, dass Antonelli irgendwann mal für Ferrari fahren wird. Und dann könnt ihr das ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr das erwartet oder ob ihr das erwartet. Er hat ja auch die Startnummer 12, Bianca, da steckt ja was Besonderes hinter. Und zwar was?
Ja, wenn wir jetzt schon bei den ganz großen Emotionen sind, dann kommen jetzt die nächsten ganz großen Emotionen. Tatsächlich ist mir das jetzt auch erst so richtig klar geworden. Die Startnummer 12 hat er, weil er ein großer Ayrton Senna-Fan ist. Ayrton Senna hatte ja die 12 auch unter anderem auf seinem Lotus. Kimi Antonelli hat wohl schon vor ein paar Wochen mal erzählt, dass er halt in den, ja, also dass er halt mit Ayrton Senna insofern aufgewachsen ist, als dass sein Vater ihm die ganzen Videos aus den 80er, Anfang 90er Jahren gezeigt hat und dass er deswegen den halt verehrt. Und wenn die Italiener das hören, wahrscheinlich wissen sie es, glaubt dann, ja, wie soll ich sagen, dann drehen die noch mehr durch. Kommt natürlich auch dazu, wie gesagt, er kommt aus Bologna, Ayrton Senna, ja, wie wir leider wissen, in Imola dann auch noch tödlich verunglückt. Also dieses, ja, Kimi Antonelli hat sehr viel parat, was Emotionen triggern kann.
Ja, diese
Ralf, was
Spiritualität
sagst du
dahinter.
dazu, dass unser kleiner Kimi jetzt auch noch Riesen-Ayrton-Senna-Fan ist?
Gibt Schlimmeres, aber sein Vater fand wohl Kimi Räikkönen auch nicht so verkehrt, oder?
Ja, offenbar ist das nicht durch Kimi Räikkönen entstanden, der Name, sondern durch einen Freund der Familie, der auch Kimi hieß. Aber das werden wir wohl nie so richtig rausfinden, außer wir fragen ihn selbst, wenn wir dieses Jahr vor Ort sind. Weil es steht auch immer wieder, dass eben Kimi Antonelli nicht nach Kimi Räikkönen benannt wurde. Obwohl ja der Streckensprecher ihn erstmal direkt beim ersten Sieg mit ihm verwechselt hat.
Sagen wir mal so, also Kimi, es ist mir nicht bekannt, dass Kimi so ein typisch italienischer Name ist. Und ich kannte den Namen Kimi vor Räikkönen auch nicht. Also es wäre schon ein großer Zufall, wenn das nichts damit zu tun hätte. Ich habe jetzt zwei Hunde kennengelernt mit Besitzer, jetzt hier bei mir um die Ecke. Der eine heißt Mick, der Hund. Ganz süße Mäuschen übrigens. Der eine ist Mick, der andere heißt Kimi. Kimi wurde von dem Besitzer wegen Kimi Räikkönen so genannt. Mick ist nicht Mick Schumacher, sondern Mick Doohan, weil der Besitzer mehr aus der Motorradszene kommt. Das ist ganz interessant, wie er mir das erklärt hat. Aber das heißt, wenn jemand einen Hund oder wen auch immer Kimi nennt, dann bin ich schon überzeugt, es hat was mit unserem finnischen, super coolen Kimi Räikkönen zu tun. Alles andere wird mich
Da,
wundern.
ja, warte mal ganz kurz,
dazu
Ralf,
gab
wie heißt denn dein Hund nochmal?
Alex?
Hä?
Der ist
Wie heißt
Alex.
dein Hund?
Der ist Alex.
Wie, der heißt Alex?
Er hat mich doch gefragt.
Wie dein Hund heißt?
Ja, natürlich heißt der Max.
Genau, dazu
Punkt,
würde ich
Punkt,
auch was
Punkt.
sagen.
Ja.
Ich bin ja Katzenfan, habe ja immer Katzen, meistens auch Mädels, so wie jetzt, Izzy und Bella. Aber ich hatte auch einmal in meinem Leben einen Kater. Und zwar war das so um das Jahr 1997, 98 rum. Und obwohl ich ja ein riesen Michael Schumacher-Fan war, habe ich meinen Kater, weil ich den Namen so toll fand, damals Jackie genannt, nach Jacques Villeneuve.
Oha.
Oh Gott, der ist verhungert oder hat Elektroschocks gekriegt, oder?
Will ich jetzt
Das
also am liebsten nicht
arme
drüber reden. Der
Tier.
ist nach einem halben Jahr irgendwie abhanden gekommen.
Oh.
Also ich habe ihn rausgelassen und er kam niemals wieder. Hat mich damals ganz schön mitgenommen.
Oh.
Vielleicht wollte
Ja.
er nur sein Leben retten.
Ja gut, meine Hunde heißen Ride und Lila, um das einfach mal zu vervollständigen hier. Keine Formel-1-Namen, einen haben wir übernommen und der andere Hund ist schwarz, heißt Lila. Schöne Nacht. Und passend dazu blüht der, weil das eher ein ängstlicher Hund ist, nachts immer auf, was ganz schön ist. Gut, dann machen wir weiter mit von Hunden, schönen Hunden-Stories zu. Ja, wie kommen wir denn da jetzt zu Audi? Da fällt mir keine Überleitung ein. So, auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit Audi. Da hat Mattia Binotto, sind wir auch wieder bei den Italienern, gesagt, Ferrari als Vorbild, nee, die haben ja seit 2008 nichts mehr gewonnen, also deine kleine Schelte gegen das Ex-Team Bianca, wie hast denn du diese Aussage bewertet?
Ja, hast du schon richtig gesagt, eine kleine Schelte gegen das Ex-Team. Ich meine, er hat ja jetzt auch in gewisser Weise nicht Unrecht. Ist halt nur ein bisschen unangenehm, dass er selbst auch nicht gerade dazu beigetragen hat, dass Ferrari wieder mehr gewinnt. Also weiß ich jetzt nicht, ob man da nicht im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft. Was ich trotzdem an dieser Aussage, die ich jetzt nicht besonders gut fand, interessant gefunden habe, waren eher so weitere Sätze, die danach folgten, nämlich, ja, dass er selbst analysiert und festgestellt hat, dass Ferrari halt wenig strukturiert vorgeht, sondern immer so ein bisschen reaktiv, fast schon panikmäßig hat er das mehr oder weniger so beschrieben. Und dass Audi das halt ganz anders macht jetzt für die nächsten 5 Jahre, in denen sie dann ja siegfähig, WM-fähig sein wollen, einzelne Projekte, einzelne Schritte definiert hat, die sie bis dahin wie und wo sozusagen umgesetzt haben wollen. Definiert und eben strukturell vorgeht und nicht so spontan sozusagen, wie das bei Ferrari der Fall war. Insofern, ja, verstehe ich schon, was er damit meint, dass er sich an Ferrari kein Vorbild nehmen will, aber nochmal an den grundsätzlichen Erfolgen von Ferrari, vielleicht auch aus der Vergangenheit, die er ja auch mit Michael Schumacher als Motoringenieur miterlebt hat, kann man sich natürlich sehr wohl ein Vorbild nehmen. Und wenn ich jetzt er gewesen wäre, hätte ich das mit dem Nichtsiegen vielleicht nicht unbedingt so hervorgehoben.
Ralf?
Ja, Bianca hat es super zusammengefasst. Binotto weiß halt genau, was man nicht machen darf. Das hat er bei Ferrari gelernt, sonst hätte das ja nicht umgedreht und gesagt, das ist halt die Erfahrung durch Fehler, würde ich das mal nennen. Ob er jetzt der Richtige für Audi ist, das weiß ich nicht. Das muss Döllner und Co. selbst wissen. Aber ich sehe da schon Konfliktpotenzial bei ihm und dem Teamchef Jonathan Wheatley, die völlig anders gepolt sind als Persönlichkeiten. Also nochmal, da sehe ich ein bisschen Konfliktpotenzial, wenn es darum geht, an einem Strang zu ziehen und nicht mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, was das schon ein bisschen angefangen hat, finde ich. Weil wenn Wheatley meint, beim Motor ist noch Luft nach oben, der Chassis ist okay, dann kann man das auch für sich behalten, finde ich, weil es sät schon ein bisschen Zwietracht innerhalb des Teams. Und nochmal, hallo liebe Audi-Fans da draußen. Im Moment ist wirklich Rückstand durch Technik und nochmal, sie sind kein neues Team, macht euch nichts vor. Ich bin nicht sehr angetan von den ersten zwei Rennen. Davon mal abgesehen, dass sie ja nur jeweils mit einem Fahrer ein Rennen überhaupt gefahren sind. Ist zwar anderen auch passiert, aber ich meine, Audis großes Vorbild und auch Konkurrenz auf dem Markt ist nun mal Mercedes. Machen wir uns nichts vor. Und da liegt die Latte verdammt hoch.
Ich finde es pace-technisch, also ist nur meine Meinung jetzt, Ralf, gar nicht mal so übel, aber wenn sie halt ein Ziel kommen würde, die Zuverlässigkeitsprobleme gehen gar nicht. Und dann, Jonathan Wheatley war bei Red Bull ja dafür bekannt mit diesem Boxenstopp-Trainingslager und so. Und dann kostet der Stopp 14 Sekunden am Ende Punkte.
Was war Pace-Technik? Erklär mir das gar nicht so schlecht im Vergleich zu letztem Jahr.
Ja, die sind, wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, im Mittelfeld unterwegs. Und das finde ich, ja, klar, ja? Es ist keine Steigerung.
Vorsprung durch Technik und dann fahre ich im Mittelfeld rum. Na super. Werbefilm vom Audi, den habe ich jetzt gesehen vor einer Woche. Der ist gerade geschaltet. Der war während der Champions League. Vorsprung durch Technik. Da fangen die an mit dem, ich sag mal, Bernd Rosemeyer Mittelmotor Audi. Sagen, wir fingen damals den Mittelmotor Vorsprung durch Technik. Dann haben sie den Röhrl oder irgendeinen Quattro ausgerollt. Vorsprung durch Allradantrieb. Dann kamen die Fünfzylinder in der IMSA-Serie, die gegen die Achtzylinder in Amerika gewonnen. Vorsprung durch Technik. Und dann war der Satz so, und jetzt sind wir in der Formel 1. Was natürlich, wenn man das so weiterspinnt, nichts anderes heißt, wir kommen, sehen und siegen. Und ich hätte den Film jetzt noch nicht in dieser Weise veröffentlicht. Weil da haben sie die Latte nochmal selbst höher gelegt. Das könnte auch verdammt nochmal schneller hinten losgehen.
Ja, ist auf jeden Fall auch eine Kampfansage. Bianca, deine Meinung?
Ja, wobei sie natürlich selbst schon auch sagen, habe ich ja vorhin auch gesagt, sie brauchen schon ihre 3 bis 5 Jahre, um am Ende Sieg- und WM-fähig zu sein. Insofern ordnen sie das ja schon dann auch richtig ein und versuchen, die Erwartungen runterzuschrauben. Wo ich Ralf recht gebe, ist, dass ja Sauber an sich kein neues Team ist. Und dass Audi natürlich als Motorhersteller in der Formel 1 neu ist und dafür auch, also ich finde sogar, sie haben einen ganz guten Job dafür gemacht. Also ich finde es unnötig, dass Jonathan Wheatley da jetzt tatsächlich mit dem Finger nach Neuburg zeigt und sagt, der Motor ist das Problem. Als Motorbauer ist Audi natürlich neu in der Formel 1, aber auch da sind sie nicht die einzigen. Alle Teams und Hersteller mussten für dieses Jahr neue Motoren bauen. Das war ja gerade das Besondere, dass man eben bei Null auf einem weißen Blatt Papier anfangen kann. Red Bull Powertrains mit Ford auch komplett neu dabei. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht so unbedingt so die Ausrede, in Anführungsstrichen, warum man noch nicht so gut sein muss. Und nach wie vor, finde ich, erwartet man halt von so einem Premium-Autohersteller auch einfach, oder kann man auch einfach erwarten, dass die eben tatsächlich direkt im Mittelfeld fahren. Und ich war jetzt so nach China durchaus ein bisschen enttäuscht, wenn schon McLaren ausfällt, Doppelausfall, wenn Red Bull mit Max Verstappen ausfällt, dann muss man eigentlich ja, genau diese Lücke nutzen und dann zumindest auch nochmal Punkte holen, dass Hülkenberg das nicht geschafft hat, was nicht an ihm lag, sondern eben auch an dem verpatzten Boxenstopp, an der Strategie, die man vielleicht nicht flexibel genug gehandhabt hat, als das Safety Car rausgekommen ist und sie eben nicht reingekommen sind. Ja, das sind dann so die Kleinigkeiten. An diesen Stellschrauben muss man dann eben auch für die Zukunft drehen, aber das wäre jetzt halt einfach eine schöne Chance gewesen.
Ja, absolut. Die hat man da liegen gelassen. Und mir sind auch die Probleme einfach zu vielseitig da aktuell. Zuverlässigkeit, Boxenstopp. Also da lässt man halt was liegen. Wie gesagt, rein pace-technisch bin ich nicht ganz so kritisch wie Ralf. Für mich hängt auch ein bisschen mal der Vergleich mit BMW und Mercedes 2010. Wegen Budget Cap halt. Aber wie gesagt, wir können auch unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist dann auch einfach mal so.
Ja, aber wegen Budget Cap, du meinst, weil die natürlich als Premium-Hersteller
das Geld
viel mehr
ausschöpfen
Geld
können,
ausgeben
ja.
konnten. Ja, aber andererseits kann man ja auch sagen, für alle liegt die Latte gleich hoch sozusagen. Und Audi hat als großer Hersteller ja trotzdem auch ein enormes Wissen und enorme Fähigkeiten. Und da finde ich, liegt dann eben auch der Unterschied zu Privatteams wie Haas, die natürlich einen Ferrari-Motor haben, muss man auch sagen, die auch von Toyota unterstützt werden, die am Ende aber ein Privatteam sind und gerade da einigen Großen
Ja.
vor der Nase rumfahren.
Ja. Gut, und apropos Motorproblem, was der Wheatley angesprochen hat, da haben wir auch mal an die Daten geschaut und da, tatsächlich so beim Rausbeschleunigen auf die Gerade, da sind Mercedes und Audi total identisch. Erst, ja, wenn es dann darum geht, wer hat wann keine Batterieleistung mehr, da sieht Mercedes dann besser aus, aber auch als alle anderen Teams. Ansonsten so in Beschleunigungsphasen macht der Audi-Motor keine schlechte Figur. Es geht da vielleicht auch so ein bisschen um das Energiemanagement und noch so ein paar anderen Dingen. Und natürlich habe ich mir das angeschaut, weil ja Wheatley so ein bisschen dann auch mit dem Finger auf den Antrieb gezeigt hat. Aber auch in den Kurven hat da Audi Defizite. Also das ist mir da ein bisschen zu einseitig. Man kann da überall noch gut Zeit rausholen. Gut, dann nehmen wir jetzt, ja.
Was ich übrigens krass fand, war, er hat das ja auch nicht nur einmal gemacht. Er hatte das in der Freitagspressekonferenz gemacht und er hat es dann auch nochmal nach dem Rennen gemacht. Also entweder da steckt Taktik dahinter, dass sie unbedingt den Motor nachrüsten wollen und praktisch jetzt schon gegenüber der FIA nach Argumentationen oder Argumenten suchen, dass der Motor eben schlechter ist als der Mercedes-Motor, der Ferrari-Motor und Co. Oder es ja, steckt tatsächlich die Taktik dahinter, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Und das wäre nicht gut, weil ich erinnere mich noch, als ich eine junge, sehr junge Journalistin war, 2005 ist BMW, 2006 ist BMW sauber eingestiegen in die Formel 1. Und Anfang 2006 habe ich bei Autobild Motorsport eine große Geschichte geschrieben darüber, dass noch nicht ein Rädchen ins andere greift, bei BMW und Sauber. Und das als eines der größten Probleme ausgemacht, die ja dann auch immer weiter abgebaut wurden sozusagen. Und von vornherein hatten wir jetzt auch mal gesagt, es wird ganz wichtig, die Schweiz in Hinwil und eben Neuburg in Deutschland zusammenzuführen, ein Team daraus zu schmieden. Ja, und bin sehr erstaunt, dass direkt nach dem zweiten Rennen jetzt schon zweimal solche Aussagen kommen. Das geht nicht ganz in meinen Kopf.
Ja, wird da so ein bisschen, ja, sorgt für Unharmonie ja auch im Team Disharmonie. Ralf, wir machen jetzt noch schnell das letzte Thema. Wir sind schon wieder recht lang dabei. Oder wolltest du noch was zu Audi sagen? Nee, ne?
Wir
Okay.
kommen, wir kamen, sahen und siegten nicht.
Okay. So, Aston Martin nehme ich nämlich auch noch mit rein, nehme ich hier für heute. Da hat Alonso ja das Auto abstellen müssen, weil seine Hände und Füße taub wurden. Also die Vibrationen waren da wieder stärker, hat er auch selbst gesagt, so wie in keiner anderen Session an dem Wochenende zuvor. Stroll musste schon nach 9 Runden abstellen oder in der 9. Runde. So viele Wörter hat er übrigens benutzt nach dem Qualifying in der Medienrunde. Also der war auch wieder sehr wortkarg, kennen wir schon von ihm, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Level gewesen. Sehr viel Frust bei Aston Martin. Und am Ende, ja, keiner ans Ziel gekommen. Wird das in Japan für die beiden Piloten besser, wenn dann das Ersatzteillager mal wieder ein bisschen aufgefüllt wird, Ralf?
Ich weiß nicht, ob die Ersatzteile alleine das Problem lösen können. Ich glaube, die haben ein grundsätzliches Problem mit dem Verbrennungsmotor, habe ich mir sagen lassen. Dass die Vibrationen halt von dem herkommen und sich immer weiter fortsetzen. Am Ende halt bis aufs Lenkrad vom Fahrer. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ersatzteile das Problem lösen. Vielleicht können sie die Vibrationen ein bisschen eindämmen, aber grundsätzlich, glaube ich, brauchen die einen neuen Motor. So wie ich mir das habe sagen lassen.
Ja, Bianca?
Weil sie halt mit
Genau.
der
Ja,
Turbowelle und
ja.
der Nockenwelle halt einen Weg gegangen sind, der auf dem Papier super gut war, aber in der Praxis halt zu den Vibrationen führt. Und ich denke, da müssen sie ansetzen, wenn das so ist.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir reden hier davon, dass Ferrari einen neuen Wundermotor bauen will. Ich glaube, Honda muss wirklich einen neuen Wundermotor bauen. Und die müssen richtig einen neuen Motor bauen, weil die haben da halt ganz andere Probleme als Ferrari.
Ja, ich. Lassen wir mal Wunder weg, Motor würde schon mal
Ja,
reichen.
ich wollte
Ja,
gerade sagen,
das war ja sehr
Basismotor.
ironisch gemeint.
Ja.
Oh, das habe ich nicht verstanden. Hallo, Ironie. Alex immer für die intelligenten Mitschauer immer einblenden. Das war jetzt Ironie. Das braucht man heute in dieser Welt. Ne? Schön immer sagen, das war jetzt ironisch.
Ja, auf jeden Fall hat die aber auch der Teilemangel ja eingeschränkt mit den Abstimmungen, wie sie fahren konnten. ja, sehr dramatisch weiterhin bei Aston Martin und die haben wirklich auch sehr vielschichtige Probleme. Und ja, damit enden wir jetzt leider mit einem negativen Thema. Vielleicht noch irgendwas Schönes zum Abschluss. Wir fahren in Japan das nächste Rennwochenende, die ja vielleicht beste Strecke der Formel 1 des Kalenders. Freut ihr euch da drauf, Ralf?
Ich würde mich darauf freuen, wenn die Fahrer ans Limit gehen könnten, aber ich weiß nicht, was an Suzuka so toll ist, wenn sie halt auch da Batteriemanagement betreiben müssen. Ich denke gerade in den ersten Sektor mit den S's und so, das war doch immer das Highlight. Mal gucken, wie sie ob sie da durchrollen oder ein bisschen Spaß haben, bezweifle ich. Also Suzuka, ja, eine der besten Strecken. Spa ist eine der besten Strecken, aber ich befürchte, für den Zuschauer sieht es vielleicht ganz lustig aus. Aber ich glaube, so richtig Freude an der Strecke Suzuka werden sie jetzt nicht haben, dieses Jahr. Die Fahrer, meine ich.
Bianca?
Ja, ich würde auch mal prognostizieren, dass die nicht so besonders gute Laune von Max Verstappen weitergeht, wenn er in Suzuka durch die S's fährt. Aber man hört ja trotzdem auch aus dem Hintergrund, dass die Formel 1 durchaus bereit ist, das Reglement zumindest mal anzupassen mit kleinen Stellschrauben und dass das dann vielleicht alles nicht mehr so schlimm ist. Also insofern der positive Ausblick auf den Rest der Saison. Wenn die Formel 1 das dann tut, dann dürften wir auch nicht mehr so reglementkritisch sein. Ja. Und Max Verstappen auch wieder glücklicher.
Ja, also
und Charles Leclerc auch.
Das habe ich zu Ralf auch gesagt. Also wir haben jetzt in 2 Wochen ein Rennen, dann haben wir vier, fünf Wochen Pause. Also ein Rennen in den nächsten 7 Wochen. Man kann jetzt bis Japan Anpassungen besprechen und danach eigentlich reagieren. Kann man auch auf unserer Seite nachlesen, was sich da technisch alles ändern lässt, um den Fahrer da mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und damit sind wir heute durch. Schreibt eure Meinung gern zu den Themen in die Kommentare. Vielen Dank, Bianca. Vielen Dank, Ralf. Und Mann!